Thank you. Everyone, please take your seats. Otherwise, Clint Eastwood will yell at them.
Kompott 344, Mini-Event. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 344. Kompott, den ich am heutigen empfindlich weniger warmen, nämlich 0 Grad kühlen Freitag, dem 26. Oktober 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:57.
Reimt sich. Und Tag 300, den letzten Freitag mit Sommerzeit. Alles zusammen. Das Intro nebenbei ist aus der Rachel Maddow Show vom 18.10. Hat er ja recht. War ein lustiges Dinner, wo die Kandidaten witzeln durften. Und er hat ja recht. Aber ja. So, und ihr kriegt hier wieder die üblichen drei Teile auf und in die Ohren, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia-Meldungen und ein bisschen was vom Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich eine ausführliche Terrorecke verstaut habe. Neues von den Atomen. Dann gibt es zwei Meldungen von den Nebenjobgeordneten und mehr. Minus 1 Grad, sunniger. Jip, chilliger. Definitiv. Jip, greetings. Die minus 1 Grad, Windchillen wie minus 2, wären dann aber auch minus 2 oder Comfort Level minus 1. Der Wind macht... Das sagt die eine App nicht mehr, bis 11 oder hier 2 km/h aus dem North. Weil das heißt, es ist immerhin nicht windig. Bei den Temperaturen würde sich das dann auch echt unangenehm anfühlen. Aber ja. So. Die Sonne ist auch schon da. Logisch, die ist ja um 8 aufgegangen. Wir haben ja noch Sommerzeit. So, dann hätte ich da mal Stabi, weil die Kultusministerellen da haben sich nämlich letzten Freitag auf bundesweit einheitliche Abiturstandards geeinigt. Demnach sollen in Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch erstmals 2017 überall gleich schwere Aufgaben gestellt werden, aber nicht die gleichen Aufgaben. Die nordrhein-westfälische Schulministerin Löhrmann sagte in Hamburg, es gehe darum, Verbindlichkeit und Gleichwertigkeit zu regeln, nicht aber um ein Einheitsabitur. Was dann auch zu interessanten Nebenwirkungen führen würde. Na, da hatte ich ja in den letzten Jahren immer wieder mal Meldungen aus Nordrhein-Westfalen, wo dann bei Aufgaben geschlampt worden ist. Huch, Aufgaben, die praktisch nicht lösbar waren im Abi. Ja, und wenn man die dann nicht lösen kann, dann kriegt man einen Punktabzug wegen, weil man konnte es ja nicht lösen. Schlecht. Also einheitliche Abi-Standards, bla bla. Ob das irgendwas helfen wird, ist die andere spannende Frage. Vor allen Dingen, was ist mit den Fächern, in denen man da keine Standards hat? Die bleiben dann weiter so unterschiedlich, wie sie bisher sind? Also so richtig klar ist mir noch nicht, in welche Richtung die da eigentlich gehen wollen. Aber hey. 6 Länder, darunter Hamburg und Niedersachsen, wollen schon 2014 gemeinsame Prüfungen einführen. Ja, von mir aus, mach doch. Trifft mich jetzt nicht persönlich. Längst und überhaupt gar nicht mehr. So, Neues vom Terror. Da gab es erstmal ein Salafurteil, weil wegen Messerattacken gegen Polizeibeamte in Bonn ist ein radikal-islamischer Salafist zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Der 26-jährige Mann hatte im Mai an einer Demonstration gegen die rechtsextreme Splitterpartei Pro NRW teilgenommen. Dabei hatte er 2 Polizisten schwer verletzt. Wenn man dann noch weiß, dass schwer verletzt heißt, dass die im Krankenhaus nicht am selben Tag wieder nach Hause gehen durften, ist das Ganze schon ein klitzewinziges bisschen nicht mehr ganz so riskant. Ja, plus, die andere spannende Frage, ist eigentlich schon irgendwas gegen die Pro-Nazi-Pfeifen da passiert? Oder durften die Pro-Nazi-Pfeifen weitermachen? Na, mir wäre nämlich nicht bekannt, dass irgendwer was gegen die Pro-Nazi-Pfeifen unternommen hätte. Na, oder anders ausgedrückt, ja, die Polizei ist trotz letztes Jahr bekannt gewordenen 10 Morden von Nazis immer noch auf dem rechten Auge ziemlich extrem blind. Aber ey. So, dann gibt's das NSU-Raster. Gibt's auch vom letzten Freitag bei den Ermittlungen der besonderen Aufbauorganisation Bosporus, weil müsst ihr wissen, ne, die Dönermorde, die hatten ja alle irgendwas mit Bosporus zu tun. haben jedenfalls die Behörden nach Auskunft der Bundesregierung über einen Zeitraum von 10 Jahren 20.557.657 mal Funkzellen abgefragt. 20 Millionen mal Funkzellen abfragen. Also soweit ich weiß, gab es 10 Morde, nicht 20 Millionen. Dabei wurde nach Mobilfunkgeräten gesucht, die an mehreren Tatorten der Morde der rechtsgerichteten NSU-Terroristen eingebucht waren. Die so ermittelten 13.842 Datensätze wurden mit Hotelbuchungen und Mietwagenanmietungen und Finanztransaktionen abgeglichen. Dies sei indes keine Rasterfahndung gewesen, geht aus einer schriftlichen Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Linksfraktion hervor. Wenn es keine Rasterfahndung war, was war es denn dann? Hab voll im Trüben gefischt und Hint, Ergebnisse dieses Fischens waren keine zu erkennen. Weil bekanntlich die Täter nicht durch polizeiliche Ermittlungen festgesetzt worden sind, sondern durch sich selbst entleiben, die zwei Kerle, und durch sich selbst stellen, die Frau. Die Damen und Herren Polizeivolltrottel haben da überhaupt gar keine Leistung vollbracht. In der Fragestunde des Deutschen Bundestages am 27. Oktober 2012, ist der nicht erst noch? Ja, morgen. Deswegen glaube ich nicht, dass der Artikel hier das richtige Datum drin hat. Hatte André Hunko von der Linksfraktion gefragt, wie viele Massendaten von den Behörden für die Ermittlungen der ungeklärten Mordserie bis zur Entdeckung der Täterschaft des nationalsozialistischen Untergrunds erhoben wurden. In der Addition von 27 Ermittlungsverfahren, die beim Bundeskriminalamt der BKA zusammengeführt wurden, ergibt sich die Zahl von mehr als 20 Millionen Funkzellenabfragen und knapp 40.000 Halterfeststellungen, die mit anderen Daten abgeglichen wurden. Okay. In der Antwort der Bundesregierung heißt es, die Funkzellenabfrage sei ein übliches Fahndungsmittel bei Tötungsdelikten. Ja, und wie wir aus Dresden wissen, ist die Funkzellenabfrage auch ein übliches Fahndungsmittel bei, ach, wir haben gerade mal Bock, Leute zu gängeln. Auch der Abgleich mit anderen Daten sei infolge von einzelnen gezielten Ermittlungen durchgeführt worden und damit keine Rasterfahndung. Wenn wir uns davon abgesehen, dass es in den entsprechenden Gesetzen irgendwie Aussagen gibt, so frei nach dem Motto, wenn man denn auf persönlich identifizierbare Daten hin identifiziert wurde, dann hat die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen einen auch zu informieren. Von Personen, die über die Ausschnüffelung informiert worden wären, ist bis heute mir nichts begegnet. Die Damen und Herren Polizisten können vielleicht nochmal erklären, warum denn nicht. Vielleicht sind die Ermittlungsverfahren ja noch nicht erledigt. Vielleicht suchen sie ja immer noch nach den Herren Böhnhardt und Mundlos. Hinter Gerüchten zufolge sind die tot. Wenn sie das nicht sind, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt offenzulegen, was sie denn dann sind. Die erforderlichen Daten seien weiterhin gespeichert und werden bis zum Abschluss des Vollstreckungsverfahrens gespeichert bleiben. Tod ist übrigens ein Verfahrenshindernis der absoluten Art. Von daher, sehr geehrte Damen und Herren Polizeivolltrottel, legen Sie dar, inwiefern die Herren Böhnhardt und Mundlos nicht dieses Verfahrenshindernis erfüllen. In der Geschichte, das ist einfach, also so doll kann man sich fast ja gar nicht palmieren. Das geht nicht. Die Auswertung und Weiterverarbeitung von Funkzellendatensätzen unterscheidet sich grundsätzlich von einer Rasterfahndung, bei der personenbezogene Daten von Personen, die bestimmte vermutlich auf den Täter zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, mit anderen Daten abgeglichen werden. Aha, also Personen, deren Mobiltelefone im Dunstkreis von Tatorten eingebucht waren, erfüllen keine vermutlich auf den Täter zutreffenden Prüfungsmerkmale und die werden auch nicht mit anderen Daten abgeglichen, auch nicht, wenn sie mit anderen Daten abgeglichen werden. Okay, eure Definition von was eine Rasterfahndung ist, könnten wir vielleicht nochmal im konkreten Fall hier einmal durchgehen, welche Kriterien denn jetzt gerade nicht erfüllt sind. Weil also, ich habe da das Problem, dass es mir nicht auffällt, was da jetzt gerade nicht erfüllt wäre. Eher im Gegenteil, das sieht für mich heftig danach aus, dass das eine Rasterfahndung ist. Mag sein, dass ihr es nicht Rasterfahndung nennen wollt, aber es ist eine. Na? Wenn es quakt wie eine Ente, watschelt wie eine Ente, aussieht wie eine Ente, könnte es sich eventuell um eine Ente handeln. Hat dann auch mal wieder der Innenstaatssekretär Ole Köhler-Schröder fallen lassen. der ja bekannt und berühmt dafür ist, dass er erstens irgendwie CDU-Volltrottel ist und zweitens mit Frau Köhler-Schröder verheiratet. Hence the name. In seiner Stellungnahme bezweifelt André Hunko, die amtliche Definition, die Erkenntnisse aus Funkzellenabfragen würden computergestützt analysiert. Dabei entwerfe die Software ein mehrdimensionales Bild von Verdächtigungen und ihren Beziehungen zu Personen, Objekten und Tathergängen. Mal eins davon abgesehen, Anteil erfolgreiche Festnahmen auf Basis dieser intensiven Ausschnüffelung von Daten, 0. Also man kann sich noch nicht mal mehr darauf berufen, dass man da jetzt ja irgendeinen Erfolg hätte. Übrigens 8.40 Uhr hat die sprechende Uhr gerade leise vor sich hingemurmelt. Die weitere Verknüpfung dieser Daten mit Angaben über Hotelbuchungen oder Mietwagennutzungen sei bereits eine Rasterfahndung, so Hunko weiter. Dass sich dieser tiefgehende polizeiliche Eingriff in die Privatsphäre vermutlich vor allem gegen Bekannte der migrantischen Opfer des NSU gerichtet hat, macht mich wütend. Hunko forderte die Bundesregierung auf, die Betroffenen von der Fahndung in Kenntnis zu setzen. Das ist das absolute Minimum, was sie zu tun haben. Es wurde gefahndet, es wurden Personen verdächtigt, Täter gewesen zu sein, weil bekanntlich die Bosporus-Untersuchungen ja nicht mal einen Hauch dran gedacht haben, dass es eventuell Nazis gewesen sein können, die da Döner ermordet haben könnten. Nein, das müssen ja Türkenmafia gewesen sein. Na? Ich meine, hallo, die ganze Geschichte ist jetzt bald ein Jahr her, dass rausgekommen ist, dass das Nazis waren. Und trotzdem besteht die Regierung immer noch drauf, nein, das ist alles völlig in Ordnung gewesen, es gab keine Probleme. Hint, die 10 Mordopfer könnten vielleicht ein Hinweis sein, dass irgendetwas im suboptimal gelaufen sein könnte. Unter Umständen, vielleicht, möglicherweise. Ich weiß auch nicht. Im Ansatz davon abgesehen, es haben doch schon Pfeifen zugegeben, dass Mistakes were made. Ohne zu sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Oder so. Nein, irgendwer hat irgendetwas falsch gemacht. Jene Anschlussinhaber, die im Zuge der rassistisch stigmatisierenden polizeilichen Ermittlungen festgestellt wurden, müssen davon unterrichtet werden, denn deren Bestandsdaten wurden nur deshalb von den Mobilfunkanbietern abgefragt, weil sie als verdächtig galten. Hatte Netzpolitik dann auch nochmal einen Text dazu. Ja, es sind Bestandsdaten abgefragt worden. Wenn mich meine Kenntnis von dem entsprechenden Gesetz nicht völlig irrt, steht da drin, sobald Bestandsdaten abgefragt wurden, besteht die Pflicht, spätestens mit Ende des Ermittlungsverfahrens, die Personen, deren Bestandsdaten abgefragt wurden, über diese Tatsache in Kenntnis zu setzen. So, also warum sind jetzt die Ermittlungsverfahren da noch nicht abgeschlossen? Beziehungsweise, wann beabsichtigt ihr denn mal, die Leute zu informieren, dass sie übrigens abgeschnorchelt wurden? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Da werden auch Räume abgehört worden sein, Telefone abgehört worden sein, etc. pp. Weil, hey, da ist ja eine Polizistin ist ja ermordet worden, da müssen wir ja alles in Bewegung setzen. Party macht Döner davor, ja, pff. Aber hey, die Polizistin. Phantom von Heilbronn fällt mir da so spontan ein. Wo die Frau, deren genetische Spuren an den Tupferdingern dran waren, nur deswegen nicht umgebracht wurde von irgendwelchen Prügelbullen, weil sie schlicht nicht erwischt wurde. So, dann gibt's eine V-Desliste, weil der mutmaßliche V-Nazi des bayerischen Verfassungsgeheimdienstes aus dem Umfeld der Terrorzelle NSU hat nach Zeitungsinformationen eine Todesliste mit politischen Gegnern verbreitet. Der heute 48-jährige Rechtsextremist aus dem oberfränkischen Landkreis Kronach habe 1994 bei der Herausgabe der anonym verbreiteten Hetzschrift Der Einblick geholfen, berichtete der Nordbayerische Kurier. Darin seien mehr als 250 Namen und Adressen von Linken und vermeintlich Linken genannt gewesen, verbunden mit dem Aufruf, ihnen unruhige Nächte zu bereiten und sie endgültig auszuschalten. Oder anders ausgedrückt, ja, so eine Qualitätspersonen, nämlich echte Vollblut-Nazis, werden von den Geheimdiensten engagiert. Ob bei den Linken auch echte Vollblut-Kommunisten engagiert werden, ist nicht bekannt. Aber die Anzahl der Mordlisten aus dem linken Umfeld Also sagen wir mal so, ich wüsste jetzt nicht, dass es da welche gäbe. Mag sein, dass es sie gibt und ich nur von ihnen nicht weiß. Aber es kann einem schon irgendwie auffallen. Ja, ist 94 gewesen, ist lange her und eventuell unter Umständen inzwischen auch schon locker verjährt. Aber, ja, ach, dann habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann hätten wir hier noch Video Köln, weil der Unionsobmann im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur rechtsextremen Terror, Clemens Binninger, hat auf eine bizarre Ermittlungspanne in Köln hingewiesen. Im Kölner Stadtanzeiger verwies er auf die Ermittlungen nach dem Nagelbombenanschlag in Köln im Juni 2004 und das damalige Überwachungsvideo. Der Verfassungsgeheimdienst habe nämlich keine DVD von der Polizei bekommen, um sich das anzusehen. Stattdessen mussten die Verfassungsgeheimdienste auf die Homepage der Kölner Polizei zugreifen. Und die Kölner Polizei hat via Bundes- oder Landeskriminellem Amt eine Homepage-Überwachung gemacht. Jetzt ratet mal, was dabei rausgekommen ist. Mensch, da, aus der Geheimdienstabteilung, da greift aber jemand erstaunlich oft auf unsere Homepage zu. Das wird bestimmt der Täter gewesen sein. Und ist die Polizei dann bei dem mutmaßlichen Täter eingeritten? Nein, ist sie nicht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie nicht eingeritten sind, weil sie mitbekommen haben, dass das der Geheimdienst ist. Oder ob sie nicht eingeritten sind, weil, ach, sind ja nur Nazis. Na, das ist schon nicht mehr eine Panne. Das ist schon mehr als Panne. Also da könnte man jetzt mal so den einen oder anderen Kopf hier mal so lustig durch die Landschaft rollen lassen. Oder wie es Trollfe formulierte, es laufe noch 110 per Haftbefehl gesuchte Nazis in Deutschland herum. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber kein Grund zur Beunruhigung, denn die Spezialexperten der Polizei und des Verfassungsgeheimdienstes sind dran. Das sieht in der Praxis so aus. Der Verfassungsschutz hat keine DVD von der Polizei bekommen, um sich das anzusehen. Stattdessen mussten die Verfassungsschützer auf die Homepage der Kölner Polizei zugreifen. Sie haben das Video dann immer wieder angeklickt, um möglicherweise jemanden zu erkennen. Weil, Mr. Wissen, ein Video herniederladen ist für so einen durchschnittlichen Geheimdienstfritzen echt schwer. Das können die nicht. Die Kölner Polizei wiederum habe ihre Homepage überwacht, um festzustellen, wer sich das Video am häufigsten ansehe, in der Annahme, derjenige könne verdächtig sein. Die Ersten, die auf diese Weise in Verdacht gerieten, seien die Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen, berichtet Binninger der Zeitung. Ja, im Geheimdienst sitzen Nazis. Das ist ja nun inzwischen einigermaßen offensichtlich. Von daher da einreiten, da erwischt man garantiert nicht völlig falsche Personen. Aber eigentlich braucht man da nicht erst noch ein langes Ermittlungsverfahren. Da kann man eigentlich so einreiten. Die Vorwürfe kann man sich dann hinterher immer noch irgendwie ausdenken. So, dann gibt's hier genau die 110 Nazis suchten, weil in Deutschland leben noch mehr als 100 zur Fahndung ausgeschriebene Rechtsextremisten im Untergrund. Auch nach der Enttarnung der Neonazi-Terrorgruppe NSU. Das Bundeskriminelle Amt gehe mit Stand von Mitte September von 110 mit Haftbefehl gesuchten Rechtsextremisten aus, sagte Bundesterrorminister Hans-Peter das Brüllrich der Welt am Sonntag. Die Zahl könne sich allerdings bis heute verändert haben. Friedrich geht nicht davon aus, dass es Nachahmer der rechten Terrorgruppe gibt, die wahllos Leute erschießen. Ob die wahllos Leute erschossen haben, ist nicht bekannt. Was mir aber bei der Meldung auffiel, das klingt wie eine Meldung, die hatte ich so ähnlich doch vor einiger Zeit schon mal. Turns out, ja, hatte ich, und zwar am 15.03. Da hieß es nämlich, in Deutschland werden mehr als 100 Rechtsextremisten wegen Straftaten gesucht. Gegen 7 Neonazis läuft nach Angaben der Süddeutschen Zeitung auch eine internationale Fahndung. Das Blatt zitierte dabei aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei. Demnach standen Anfang Januar 160 Rechtsextremisten auf den Fahndungslisten. Und dann ist ausgerückt, im Januar waren es 160, jetzt sind es 110, also im September. Oder ein bisschen anders ausgerückt, wirft so ein Paket Fragen auf, wie zum Beispiel sind die 110, die da jetzt sind, im Januar schon auf der Liste gewesen? Oder nochmal anders ausgedrückt, sind da einfach nur 40 runtergekommen? Oder sind da 300 draufgekommen und 200 von denen wieder runter? Na, das ist nicht klar, da müsste man die Liste dann doch direkt mal nebeneinander halten. Ja, und wie intensiv nach denen gefahndet wird, kann man ja unter anderem daran erkennen, dass ja angeblich auch nach den drei NSU-Pfeifen ganz hoch intensiv gesucht worden wäre. So intensiv, dass niemand sie gefunden hat. Ja, und dann ist ausgedrückt, so auf einer Fahndungsliste rumstehen, das scheint irgendwie kein aktives Hindernis zu sein, sich frei in einem Land rumzubewegen, Leute umzubringen. Ach, das sind ja nur Nazis. Ja. So, das ist dann auch mal gewesen, wo ich dann mal die Suchfunktion vom Outliner sinnvoll einsetzen konnte. Das hatte ich in habe ich mir hier natürlich nicht geschrieben. 318? Aber wieso, im März? Ne, 318 kann ja gar nicht sein. 312, wie auch immer. Also jedenfalls in den frühen 300ern, haha. So, dann gibt es noch den Linksschnüffrig, weil der Bundesterrorminister Hans-Peter das Arschloch Brührich will nämlich Bundestagsabgeordnete der linken Fraktion weiter vom Verfassungsgeheimdienst beobachten lassen. Weil müsst ihr wissen, Bundestagsabgeordnete der Die Linke sind ja berühmt dafür, dass sie Unmengen an Dönern umbringen. Falsches Skript. Der Verfassungsschutz wende bei Abgeordneten keine nachrichtendienstlichen Mittel an, weswegen man dem Herrn, wer war es doch gleich, Gysi, wenn man ihm dann auf Pflicht, seine Akte ihm zugänglich zu machen, ihm eine ziemlich geschwärzte Akte zukommen lässt, weil, müsst ihr wissen, die öffentlichen Veröffentlichungen von oder über Herrn Gysi, die darf er selber nicht zur Kenntnis nehmen. Klar. Was ist nochmal aus, wer nichts zu verbergen hat, geworden? Es besteht Grund zu der Annahme, dass mindestens einer der Geheimdienste Linke voll überwacht, weil sonst müsste man da ja nichts geschwärzt rausgeben. Na, irgendwelche Interviews, die in irgendwelchen Zeitungen veröffentlicht sind, die braucht man dem Beschnüffelten nicht in geschwärzt geben, weil hinter die Zeitung könnte man eventuell auch selber nochmal anfragen, ob man das Interview nochmal haben kann. Man ist davon abgesehen, dass ich davon ausgehe, dass so ein handelsüblicher Abgeordneter auch noch eine ungefähre Idee davon hat, was er wem gegenüber gesagt haben könnte. Aber hey. Und es bleibe dabei, weil sich Teile der Partei gegen Demokratie und eine tolerante Gesellschaftsordnung wendeten. Nur nochmal für den Hinterkopf, da habe ich mich letzte Woche so schön drüber aufgeregt, das spricht der Herr Friedrich aus, den ich letzte Woche im Podcast hatte, er kann das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das findet er total doll schlimm, dass Asylbewerber tatsächlich Hartz IV-Level zum Überleben bekommen. Da werden jetzt Trilliarden an Asylbewerbern aufschlagen, die muss man alle auspeitschen. Na? Oder nochmal ein bisschen weniger durch die Blume formuliert, dass die Linken überwacht werden sollen, sagt der Minister, der gerade festgestellt hat, dass er sich an die Verfassung bzw. ein Urteil des gleichnamigen Gerichts nicht gebunden fühlt, weil darum. Ist klar. Das mag sein, dass es in der linken Partei Leute gibt, die mit der Verfassung nicht klarkommen. Die gibt's aber unter anderem auch im Innenministerium, Herr Friedrich. Lassen Sie sich mal einen Spiegel anreichen und gucken Sie rein. Und nein, ich meine nicht das Papiererzeugnis. Da. So, am Sonntag gab es dann Thürakten, weil das Thüringer Innenministerium hat erneut ungeschwärzte Geheimdienstakten an den NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages übergeben. Die rund 700 Akten des Verfassungsschutzes aus den Jahren 2003 bis 2012 seien dem Gremium übermittelt worden. In den kommenden Tagen soll sie auch der Untersuchungsausschuss des Bundestages erhalten. Wo dann garantiert wieder irgendwelche Figuren hyperventiliert haben, weil es doch nicht sein kann, dass Abgeordnete, die der Verschwiegenheit unterliegen, ungeschwärzte Akten bekommen. Die haben doch alle sämtlich vollzensiert zu sein. Hier, da, ein vollkommen schwarzes Blatt. Das sind unsere Akten. Viel Spaß beim Durchlesen. So, am Montag gab es dann Edatik. Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, Edati, hatte den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Krimineller Beamter, Schulz, den Rücktritt nahegelegt. Edati sagte der Mitteldeutschen Zeitung, Schulz scheine ein gestörtes Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie und zu Kontrollaufgaben von Abgeordneten zu haben. Dass der Herr Edati selber ein ziemlich gestörtes Verhältnis zur Demokratie zu haben scheint, das ignoriert er gerade. Aber schön zu lesen, dass er bei anderen Leuten erkennt, wenn sie gestörte Verhältnisse zu irgendwas haben. Der SPD-Politiker warf dem Verbandschef ein absurdes Verständnis von Rechtsstaat vor, weil Schulz hatte die Arbeit des Untersuchungsausschusses mehrfach kritisiert. Unter anderem beklagte er wörtlich eine überflüssige postmortale Klugscheißerei. Naja, prämortal ging ja nicht, Herr Bundeskrimineller Gewerkschaftsfritze, weil die bundeskriminellen Beamten ihre Arbeit beschissen geleistet haben. Hätten sie nämlich das getan, wofür sie bezahlt werden, nämlich die Täter ausfindig gemacht, und das nach Möglichkeit, während selbige noch am Leben sind, dann müsste man jetzt nicht hinterher, nachdem sie sich umgebracht haben, darüber sinnieren, warum denn eigentlich niemand bemerkt hat, dass es da Nazis gab. Ist schon putzig. Okay. So, dann Netzwachung. Der Präsident des deutschen Verfassungsgeheimdienstes hat laut Trollwe in Wien die nachrichtendienstliche Aufklärung des Netzes gefordert. Begründung? Nur durch offensive nachrichtendienstliche Arbeit könne man rechtzeitig eingreifen. Wovon redet er, wenn er von Eingreifen spricht? Maaßen verwies auf virtuelle Trainingslager, Online-Handbücher und Kampfsimulatoren, die zum Instrumentarium der elektronischen Dschihadisten zählten.
Ich brauche mehr Hände zum Fassalpalmieren.
Ohne offensive nachrichtendienstliche Arbeit kann man nicht wissen, wer sich in der Cyberwelt verabredet, um gegen uns Anschläge durchzuführen, so Maaßen.
Die Cyberwelt, so, oh, die Schmerzen.
So dreist. Noch dreister geht nicht mehr. Denkt man, da kommt's nochmal. Aber ja, dann gibt's die BKA-Räumung. Der stellvertretende Präsident des Bundeskriminellen Amtes, Maurer, hat Versäumnisse während der Ermittlungen zur rechtsextremen Terrorzelle NSU zugegeben. Nein, ach, woran haben sie das denn gemerkt? An der Tatsache, dass 10 Jahre lang Leute morden durch die Lande ziehen konnten oder an der Tatsache, dass sie 10 Jahre lang 10 Leute umgebracht haben? Und dass übrigens keiner von den Damen und Herren Polizeibediensteten irgendetwas getan hat, um sie aufzuhalten und dass allein die Tatsache, dass sie überhaupt festgenommen werden konnten, also die eine, die überlebt hat, dass die sich selber gestellt hat. Weiter im Text. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages sagte Maurer, die Behörden hätten sich zu sehr auf die Hypothese konzentriert, dass hinter den Taten Strukturen der organisierten Kriminalität steckten. Naja, organisierte Nazi-Kriminalität. Aber hey, Türkenmafia. Es gebe bei der Polizei das Grundproblem, dass man zu schnell glaube, sich auf eine Richtung festlegen zu müssen. Der BKA-Vize nannte es erschreckend, dass jahrelang nicht gelungen sei, die Morde und Anschläge aufzuklären. Vor allen Dingen, weil sie ja einmal so hauchdünn dran waren. War nicht sogar auf irgendeinem Überwachungsvideo die 2 Kerle drauf zu sehen? Man hätte nur mal gucken müssen. Ich meine, der Kölner Anschlag, da sind die doch glatt mal irgendwie in eine Überwachung reingelaufen. Ah, wer sind sie denn? Ach, nur die gesuchten Bombenbauer. Ja, na dann fahren sie weiter. Na, von wegen, ach, so groß bundesweit gefahndet, haha. Aber hey, das ist von gestern. So, Neues aus dem Atom. In der Asse ist nämlich eine Kammer verschwunden. Oder wie Trollfe hier schreibt, Neuigkeiten von der Asse. Die Bohrmannschaft findet die Atommüllkammer 7 in der Asse nicht. Die finden einen ganzen Raum nicht? Ja, wo ist er denn? Eben war er noch da. Ja, der Witz daran ist, die offizielle Begründung ist, naja, also es kann ja sein, dass durch die Gebirgsaktivitäten der Raum einfach zugeschüttet ist. Die bohren da jetzt nämlich in der dumpfen Hoffnung, dass hinter der Wand, wo sie angefangen haben zu bohren, irgendwo eine Kammer ist. Und haben bis jetzt keine Kammer gefunden. Was effektiv, das ist vor allen Dingen, das ist noch die Kammer, wo sie davon ausgehen, dass sie da noch eine Kammer treffen. Sie haben dann auch noch ein zweites Bohrtarget vor sich, wo sie davon ausgehen, dass sie keine Kammer treffen. Na, plus ihnen kann auch locker passieren, dass wenn sie da bohren, sie plötzlich in einem Fass wieder rauskommen. Wo sie dann plötzlich hochradioaktives Zeug ist da ja nicht drin. Dann vor ihrem Bohrding sie haben. Also sie bohren und bohren und bohren und bohren in der Hoffnung, vielleicht mal irgendwo was zu finden. Vielleicht finden sie ja mal was. Gold? So, dann gibt's die Irus-Handlungen, weil der Iran hat nach Angabe der New York Times erstmals direkten Gesprächen mit den USA über sein umstrittenes Atomprogramm zugestimmt. Ja, das haben dann allerdings beide Seiten ganz schnell wieder geleugnet, von daher weiß man nicht, ob sie da oder wer da wem was wie wo zugestanden hat. Ich gehe mal davon aus, irgendwelche Diplomaten werden in irgendeiner Art und Weise miteinander reden. Das möchte ich aber auch hoffen, dass sie das tun, weil wenn sie das nicht tun, dann fliegen als nächstes wieder irgendwelche Bomben. Das ist so tendenziell eher schlecht. So, dann gibt's ein US-Menti, weil das Weiße Haus hat nämlich am Samstag noch dementiert, dass es eine Übereinkunft mit dem Iran zu 2 Gesprächen über das Teheraner Atomprogramm nach der Wahl am 6. November gäbe. Nach der Wahl wohlgemerkt, weil naja, vor der Wahl kommen dann so Figuren und versuchen das zu vereinnahmen. Weil genauso wie ein Herr Romney ja auch schon auf Krampf versucht hat, die Geschichte da in Benghazi, wo der Botschafter und noch irgendwie 3 weitere Botschaftsangehörige getötet wurden, für sich zu vereinnahmen, weil Herr Obama hätte ja das Wort Terror nicht in den Mund genommen. Turns out, doch hat er in den Mund genommen. Allerdings, wenn man dann genau hinguckt, hat er nicht gesagt, ja, das war ein Terroranschlag. Was zu dem Zeitpunkt nämlich auch irgendwie noch keiner so richtig genau wusste. Das hat ein paar Tage gedauert, bis dann alle mal drauf kamen, so ja, also normale Protestler sind eher selten mit Raketenwerfern bewaffnet. Schon gar nicht, wenn sie einfach nur demonstrieren gehen wollen. Aber ey. Und dann fordert die SPD im Kampf gegen steigende Energiepreise, hat sich die SPD dafür ausgesprochen, den Verbrauchern die Mehrwertsteuer auf ihrer Stromrechnung zu erlassen. Damit würden insbesondere untere und mittlere Einkommen entlastet. Das wird natürlich Neoliberaler nicht machen, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn untere und mittlere Einkommen entlastet würden? Nein, 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 nein. Also wenn man irgendwie mehr als 10 Milliarden Geldeinheiten pro Tag für seine Stromversorgung bezahlt, dann kann man den Strom kostenlos bekommen, ansonsten aber nicht. Ja, also mal ganz davon abgesehen, ja, mei, die SPD fordert. Und in China ist ein Reissack, aber mit Geschwindigkeit. Da gab es die Stromprüfung, die von der Bundesregierung verordnete Befreiung stromintensiver Unternehmen von den Netzkosten, wird heute vom Düsseldorfer Oberlandesgericht überprüft. Heute wie am 24. Das war Mittwoch. Ach, morgen ist auch wieder kalt. Da habe ich schon mit gerechnet. Zwei Netzbetreiber wehren sich im Eilverfahren gegen die rückwirkende Befreiung für das Jahr 2011. Die stelle sie vor das Problem, rückwirkend in ihren Bilanzen Verluste ausweisen zu müssen. Auch verfälsche die Befreiung durch den Wettbewerb und stelle eine unerlaubte staatliche Beihilfe dar. Berechtigte Annahme. Ja. Na, da werden Firmen nachträglich von Strompreis entlastet. Und nun ja. Die Stromfirmen können nicht nachträglich noch alle anderen Kunden belasten. So, von daher wirft das halt die Frage auf, was gibt das, wenn es fertig ist? Wen will das Belfi eigentlich anbellen? Das Belfi will einfach nur rumbellen. Aber ja. So, das war am Mittwoch. Gestern ist mir dann noch RWE in die Finger gefallen, weil der neue RWE-Chef Peter Thirium beendet nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung den Pro-Atom-Kurs seines Vorgängers Jürgen Großmann. Der Konzern steht nach seinen Angaben kurz vor dem Verkauf der britischen Atomtochter Horizon, die der Konzern mit dem Rivalen E.ON betreibt. RWE steige aus dem Neubau von Kernkraftwerken komplett aus, kündigte Thirium im Interview der Zeitung an. Thirium schwenkte damit endgültig auf eine neue Linie ein. Das Geschäft mit Solarparks will Thirium in den nächsten Jahren ausbauen. Ja, ist eine berechtigte Idee, weil Atomkraft ist nicht so richtig nachhaltig. So, dann gab es noch einen Frank-Fall, weil gestern im Atomkraftwerk im französischen Flamanville hat es einen Störfall gegeben, wie die D-Radio Wissen Weltnachrichten hier schruben. Laut Atomaufsichtsbehörde ASN soll knapp 6 Stunden lang im Inneren eines Reaktorgebäudes Radioaktivität ausgetreten sein. Mitarbeiter mussten den Komplex verlassen. Sie waren nach Angaben der Behörden keinen Strahlungen ausgesetzt. Auch soll keine Radioaktivität in die Umwelt gelangt sein. Okay, innerhalb von einem Reaktor ist Radioaktivität ausgetreten. Das hat eigentlich überhaupt gar nicht never ever vorzukommen. Da muss irgendetwas ganz Grundsätzliches schiefgegangen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Da wäre jetzt ein echt guter Zeitpunkt, A, das AKW komplett abzuschalten, B, intensiv zu untersuchen, was denn da schiefgegangen ist, und C, bevor das nicht ausführlich aufgeklärt wurde, was auch immer hier jetzt bei Lim gemacht hat, bevor das nicht ausführlich aufgeklärt wurde, überhaupt gar nichts mehr mit dem AKW zu tun. Aber so, dann gab es ein Nord-Süd-Urteil, weil die SPD hat im Streit über die Informationspolitik der niedersächsischen Regierung vom höchsten Gericht des Landes Recht bekommen. Der Staatsgerichtshof in Bückeburg urteilte, die schwarz-gelbe Regierung in Hannover habe in ihrer Antwort auf eine Anfrage der SPD im Januar ihre Antwortpflicht zum Teil verletzt. Dabei ging es um den sogenannten Nord-Süd-Dialog, bekannt und berühmt aus so Kriminalfällen wie Herr Wulff lässt sich bezahlen und sein Pressesprecher sponsort und Herr Wulff will natürlich von überhaupt nichts gewusst haben. Finanzminister Möllring von der CDU hatte im Landtag verneint, dass das Land an der Veranstaltung beteiligt war. Später stellte sich heraus, dass die Feier aus der Staatskanzlei heraus mitorganisiert worden war und auch Landesbetriebe in die Ausrichtung eingebunden waren. Das wussten wir doch alle nicht. So, dann aus der Kategorie überraschend, teuer 21. Die Kosten für das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 überschreiten nach Angaben der Deutschen Bahn die geplante Obergrenze. Ach! Bahnvorstand Käfer teilte in Stuttgart mit, wegen Änderungen an den Bauplänen im Zuge der Anbindung des Flughafens und durch zusätzlichen Brandschutz überstiegen die Ausgaben die bisherige Kalkulation. Da konnte ja keiner mit rechnen, wie was Flughafen anbinden. Da wussten wir doch nichts von, was Flughafen? Wir haben doch hier nur einen Bahnhof. Brandschutzpaar. Bislang ist eine Grenze von rund 4,5 Milliarden Euro vorgesehen. Nun droht ein Konflikt um die Kosten. Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass die Stadt, das Land oder die Flughafengesellschaft mehr als die zugesagten Gelder bereitstellten. Oder anders ausgedrückt, wenn die Bahn das unbedingt haben will, dann kann sie das gerne haben, hat dann allerdings das kleine Problem, dass sie das selber bezahlen muss. Ah, hoch! Mal davon abgesehen, also von dieser Kostenerhöhung noch vor Beginn der richtig großen Bauarbeiten, da ist jetzt ungefähr jeder überrascht, der noch nie was von sowas wie Elbphilharmonie oder so gehört hat. Huch. Dann gibt's SV Drengelwü, weil Baden-Württembergs Justizminister Rainer Stickelberger hatte den Bund zu mehr Tempo bei der Reform der Sicherungsverwahrung für Schwerstverbrecher aufgefordert. Man habe vom Bundesverfassungsgericht die Frist Mai 2013 für die Reform bekommen, sagte der SPD-Politiker der dpa. Es gebe zwar einen Gesetzentwurf, aber das Gesetzgebungsverfahren stocke. Also ich meine, mit Terminen und dieser Regierung, da gab es schon mal einen Fall, da ging es um sowas Unwichtiges wie ein Bundes... Was war es doch gleich, Gesetz? Was? Wahl? Das haben sie dann pünktlich zum Termin ein halbes Jahr zu spät fertiggestellt und ist dann dummerweise verfassungswidrig gemacht. Von daher, ich gehe nicht davon aus, dass da auf Termin ein verfassungskonformes Gesetz bei rausfallen wird. Immer ganz davon abgesehen, ja. Dann müsst ihr halt Leute rauslassen. Das ist schlecht. Aber auf der anderen Seite Leute ungesetzlich, man könnte es auch illegal, verfassungswidrig nennen, festzuhalten, geht nun mal nicht. Gibt's genügend Urteile vom EGMR, gibt's genügend Urteile, nämlich eins vom Bundesverfassungsgericht. Das sollte eigentlich so für den Anfang reichen. So, dann gibt's noch mal was von den Nebenjobgeordneten. Da haben nämlich die Landtagsabgeordneten einer gewissen Piratenpartei in ganz Deutschland angekündigt, ihre Nebeneinkünfte offen zu legen. Komisch, ich dachte, die Abgeordneten-Diäten wären bereits bekannt. Die wollen halt komplett auf Cent genau offenlegen, was sie denn nun eigentlich nebenbei einnehmen. Was ja dann wieder mal so die Frage in den Raum stellt, wenn doch der Herr Stonebridge, den ich diese Woche in den Medien da überhaupt gar nicht mehr zu vernommen habe, das alles offenlegen wollen würde. Das sollten jetzt eigentlich die 3 Wochen mal rum sein, die er sich ausbedungen hat, bis man rausgefunden hat, was er denn nun eigentlich an Geld bekommen hat. Von der Veröffentlichung wüsste ich nichts. Aber hey, man kann ja einfach mal machen. Erstmal vorlegen, dann Forderungen an alle anderen stellen. Weil sich da nämlich auch aus einer viel moralischeren Position argumentieren lässt. Ja, guck mal, wir machen das auch. Meins davon abgesehen, so unheimlich viele Piratenabgeordneten gibt's nicht. Und dass die Unmengen an hochbezahlten Nebenjobs haben, wage ich auch mal zu bezweifeln. Von daher fällt es denen natürlich nicht so schwer. So, und gestern gab es dann die Zingierung, weil Union und FDP haben einen neuen Vorschlag gemacht. Nein, sie haben nicht einen neuen Vorschlag gemacht, sondern sie haben ihn auch schon gleich beschlossen. Nämlich, jetzt soll statt 3 Stufen, soll es 10 Stufen geben. Lügen mit Zahlen in 10 Stufen. Eröffnet immerhin die Möglichkeit, dass man dann auch mal ein bisschen weiteren Einblick reinbekommt, wenn irgendwie ein Nebengeordneter Haupteinnahmen über 7.000 Euro hat, weil das sind dann schon keine Nebeneinnahmen mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass das immer noch überhaupt nichts signifikant verbessert, weil unter anderem so Fragen wie, ja, wer zahlt denn da eigentlich und warum zahlt er denn eigentlich nicht offengelegt werden? Mit der offiziellen Begründung, ja, aber es gibt ja im Bundestag Juristen, die der Meinung sind, neben ihrer Abgeordnetentätigkeit auch noch Anwalt sein zu können. Komisch, es gibt Anwälte, die das als Hauptberuf machen. Irgendwas müssen sie falsch machen, wenn man da irgendwie noch nebenbei Zeit hat, noch einen zweiten Hauptberuf nebenbei zu machen. Aber hey. Und da ginge es doch gar nicht, dass da auf Namen genau offengelegt werden könne. Ja, ne? Hallo? Abgeordnete sind hauptamtliche Abgeordnete. Ist ja hier nicht irgendwie Teilzeitparlament wie in Berlin, fällt mir da so spontan ein. Sondern das ist ein Vollzeitparlament. Wer nicht bereit ist, seine gesamte Arbeitskraft dem Parlament zur Verfügung zu stellen, der soll diesen Job einfach nicht annehmen. Ich kann ja auch nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, ach, weißt du, Chef, ich möchte eigentlich nur noch montags von 9 bis 10 mal kurz im Büro sein und trotzdem voll bezahlt werden. Da sagt mein Chef dann im Zweifelsfall auch eher irgendwas sinngemäß wie, haha, nein. Ja, also jetzt soll es 10 Stufen geben und der Witz an der ganzen Geschichte ist, die SPD und die Grünen, die schäumen, sie hätten eigentlich lieber noch mehr Stufen. Dass Stufen auch schon zum Lügen geeignet sind, hat dann Abgeordnetenwatch auch nochmal auf den Tisch gepackt, weil die haben sich mal von einem Abgeordneten, der nämlich nur öffentlich bekannte Vorstandspöstchen oder Aufsichtsratspöstchen belegt, zu denen man eben die genauen Zahlen tatsächlich aus den Firmenberichten rausfrickeln kann, haben sie sich das mal zusammengefrickelt und haben dann einfach mal so die Stufenzahl neben die richtigen Zahlen gehalten und festgestellt, naja, da ist immer noch eine signifikante Abweichung drin. Okay. So, am Dienstag gab es dann Indilitiker, weil Indien als erstes Land Konsequenzen aus der Tatsache zieht, dass die Politik die kriminellste Bevölkerungsschicht ist und installierte Videoüberwachung in Wohnungen und Büros seiner Kabinettsmitglieder, weil es da gerade mal wieder einen Korruptionsskandal gab. Ich finde, sowas sollten wir auch mal einführen. Alle Aufenthaltsorte der Abgeordneten und Kabinettsmitglieder flächendeckend mit Videoüberwachung pflastern und auch den Ton mitschneiden. Weil, und da packt Trollfe dann ein Argument aus, was ich ja in der letzten Woche auch schon regelmäßig um mich geworfen habe. Wer nichts zu verbergen hatte, wird ja sicher keinen Einwand haben können. Na, und wer der Meinung ist, etwas verbergen zu haben, der hat dann halt auch etwas zu befürchten. Na, mit diesem Argument wurde doch ständig zur Vollüberwachung der gesamten Bevölkerung angehalten. So, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete der christlich zensierenden Union, dann legen Sie mal dar, inwiefern dieses Argument, was Sie immer gegen die gesamte Bevölkerung geschwungen haben, nicht gegen Sie gelten soll. Ja, aber ein Abgeordneter, der kann ja seine Grundrechte, ja und verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, ein Bürger kann ja seine Grundrechte nicht beim Abheben eines Telefonhörers aufgeben. So, dann gibt es die Zens-EUR, weil am Dienstag hat die EU-Kommission einen Aktionsplan gegen Online-Glücksspiel vorgestellt und will an der Stelle dann auch mal wieder Zensur einführen, wegen, weil es kann doch nicht sein, dass mit den üblichen Argumenten kennen wir schon. So. Am Mittwoch gab es dann den nächsten Brüller EUDS. Bei einer Fragestunde im EU-Parlament haben mehrere Abgeordnete eine rasche Reform bzw. die sofortige Aufhebung der umstrittenen Richtlinie zur verdachtsfreien Verbindungsvorratsdatenspeicherung gefordert. Nach der Richtlinie müssen die EU-Mitgliedstaaten gesetzliche Regelungen einführen, nach denen die Verkehrsdaten aller Nutzer bei der Telekommunikation etwa über Handy und Telefon sowie im Internet gespeichert werden müssen. Es gibt keinen Deut eines Nachweises, dass die Maßnahme zu unserer Sicherheit beigetragen hat, erklärte die holländische Parlamentarierin Sophia Intveld im Namen der liberalen Fraktion am Dienstagabend in Brüssel. Vielmehr sei die verdachtsunabhängige Protokollierung von Nutzerspuren in vielen Ländern als verfassungswidrig gewertet worden. In den Niederlanden sei ein weltverbreiteter Missbrauch der Daten festgestellt worden. Die Richtlinie solle daher noch heute widerrufen werden. Wird natürlich nicht passieren, aber schön, dass auch den EU-Parlamentariern mal auffällt, dass man da mal was tun kann, dass man zumindest mal sich öffentlich dagegen stellen kann. Ups. Aber ja, das wird natürlich keine Auswirkungen haben, von daher. Wo hab ich denn? Irgendwo hab ich hier noch. Oder ist das in der Regierungsecke, wo die Regierung uns voll überwachen will? Ja, haben wir da noch. Okay, dann gibt es Neues von der OECD aus Texas, weil müsst ihr wissen, OECD-Wahlbeobachter dürfen in Texas nicht mehr in der Nähe von Wahllokalen auftreten, weil Handbewegung. Ja, was für ein Schurkenstaat ist denn jetzt eigentlich Texas plötzlich geworden, dass da noch nicht mal mehr öffentliche OECD-Wahlbeobachter Wahl beobachten dürfen. Na, dass sie irgendwie was dagegen hatten, dass Privatpersonen bei Wahlcomputern zugucken, das ist ja hier begründet worden mit, ja, das wären aber keine offiziellen Wahlbeobachter. Ja, OECD-Wahlbeobachter, ganz davon abgesehen, die OECD entsendet Wahlbeobachter in US-amerikanische Wahllokale. Ist es schon wieder soweit? Ja, ist es. Es gibt ja unter anderem eine Wahlcomputerfirma, bei der ein Herr Romney beteiligt ist. Den Herrn Romney. Willard Romney, nicht unter seinem Zweitnamen Mittens bekannt, der strebt natürlich überhaupt kein Amt bei der nächsten Präsidentschaftswahl an. Jetzt hier jedenfalls der Generalstaatsanwalt von Texas hat in einem offenen Brief an die OSZE geschrieben, dass OECD-Wahlbeobachter sich Wahllokalen nicht mehr nähern dürfen. Wait, what? Das ist übrigens ein Trigger.
Trigger-Fan.
Oh ja, sehr gut. Dann ist einem Dachverband europäischer Internetprovider Euroispa aufgefallen worden, dass es da Clean IT gibt und dass man da mal was gegen sagen könnte. Was übrigens mit White IT nichts zu tun hatte. Das hatte ich letztes Mal verzwirbelt. Es gibt da irgendwie verschiedene, wir müssen das Internet sauber machen durch Abschalten, Initiativen. Ja, der Iran unter anderem betreibt ja auch eine durch eine Einführung eines eigenen Intranets. Das, ich nenne es immer Iran-Tranets. Sowas ähnliches, das betreibt ja hier Clean IT auch. Nur, dass sie gleich das gesamte weltweite Netz wegzensiert haben wollen. Aber ja. So, ist von gestern. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt Alison Krohn mit dem zweiten Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals. Dies trägt den Namen By Your Side. Live ist 3 Minuten 50 lang und gefolgt vom Tagebuch des täglichen Wahnsinns vom 17.10. Allerlei Schummelei, 2 Minuten 18. Das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie motiviert fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen. Könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comporte 344 Teil 1 einstellt. Ihr könntet auch eine E-Mail an compiblog@gmail.com adressieren oder einen Tweet @comport oder eine Bewertung bei iTunes oder Palim machen. Warum auch immer jetzt irgendwelche Telefone hier Palim machen. Ja, so, und für den Fall, dass ihr das tätet, wäret ihr euch meines Dankes fast schon sicher. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Alison Krohn By Your Side und dem Tagebuch des täglichen Wahnsinns. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Definitely. to leave. I am by your side.
Podcast. Das Tagebuch des täglichen Wahnsinns.
Heute allerlei Schummelei. Freitag. Europa hat den Friedensnobelpreis bekommen. Die wichtigste Frage zuerst: Wer bekommt das Preisgeld? Jemand hat vorgeschlagen, das Geld denen zukommen zu lassen, die unter der europäischen Schuldenkrise am meisten zu leiden hätten. Sehr nobel. Jetzt muss nur noch geklärt werden, welche Investmentbank es am schlechtesten geht. Samstag. Einbildungsministerin Schawan soll bei ihrer Doktorarbeit nicht sauber gearbeitet haben. Merkel hat ihr allerdings das volle Vertrauen ausgesprochen. Jetzt mache ich mir ernsthaft Sorgen. Alle Menschen, zu denen Merkel einmal volles Vertrauen hatte, haben das politisch nicht überlebt. Merkel hatte volles Vertrauen in Christian Wulff. Sie hatte volles Vertrauen zu Gutenberg und jetzt volles Vertrauen in Schawan. Ich kann es kaum erwarten, wann Frau Merkel endlich volles Vertrauen bekommt in die FDP. Sonntag. Hab das Gefühl, diese Plagiatsaffäre ist ein Plagiat der anderen Plagiatsaffären. Bevor das jetzt alles wieder von vorne losgeht, schaffen wir doch einfach ein paar Grundregeln. Jeder Mensch legt, wenn er einer Partei beitritt, seinen Doktortitel ab, seine Nebeneinkünfte offen und zahlt ab diesem Moment seine Urlaube selber. 90% der Affären könnten vermieden werden. Gut, allerdings auch 90% der Zeitungsberichte. Aber hier ist der Deal. Liebe Boulevardjournalisten, die Politik verzichtet auf Personalskandale und dafür schubsen wir alle paar Monate einen Österreicher in Raumfahrerkluft aus einem Heißluftballon. Samstag. Nachtrag. Vielleicht eine Lösung. Wir erlauben das Schummeln jetzt offiziell. Sind wir doch mal unehrlich. Arbeitslosenstatistiken, Steuererklärungen, Bilanzen. Wenn alle schummeln dürften, hätten wir wieder Chancengleichheit. Sogar die Tour de France könnte man wieder gucken. Ich bin für die Gründung eines Schummelministeriums, das dafür sorgt, dass jeder die gleichen Voraussetzungen bekommt, um zu schummeln. Also einen Internetzugang, die Telefonnummer irgendeines Lobbyisten.
Carsten Maschmeyer, hallo.
Oder einen Präsidentenposten. Wer nicht genug Geld zum Schummeln hat, erhält eine Betrugspauschale, damit sichergestellt ist, dass er trotzdem am gesellschaftlichen Schummeln teilhaben kann. Als Minister für Lug und Trug sollten wir jemanden mit Erfahrung holen. Aber da wird sich ja sicher jemand finden lassen. Bei Goldman Sachs.
Das Tagebuch des täglichen Wahnsinns. Mit Klaus von Wagner. Bayerns beste Comedians. Nur in Bayern 3.